SR Info. Bilanz am Abend.
Stillstand im Bahnverkehr, den gibt es teilweise in Frankreich nach Attacken aufs Schnellbahnnetz. Und das am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Gleich unser Thema. Außerdem geht es heute Abend um massive Abbaupläne beim Autozulieferer ZF und um die Unterstützung der Obamas für Kamala Harris. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Überquellende Bahnhöfe, Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes auf gepackten Koffern sitzen. Dieses Bild gab es heute vielerorts in Frankreich. Mitten in der Reisezeit und just am Eröffnungstag der Olympischen Spiele in Paris haben Attacken das französische Schnellbahnnetz in Teilen lahmgelegt. Betroffen sind die TGV-Züge auf den Strecken Richtung Atlantik, in den Norden und in den Osten Frankreichs, also auch in und aus unserer Richtung. Es hätte ein Feiertag sein sollen, es ist ein Trauertag, sagte der Chef der Bahngesellschaft SNCF, Farandou. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
Als am Morgen ein Staatsgast nach dem anderen mit Motorrad-Eskorte über die Champs-Élysées geleitet wird, hat sich die Nachricht vom Sabotageakt gegen die Bahn bereits verbreitet. Die Täter müssen sich gut ausgekannt haben, denn sie konnten mit gezielt gelegten Bränden Kabelkanäle beschädigen, die die Sicherheitssysteme und die Weichen versorgen. Innenminister Gérald Darmanin versicherte am Nachmittag: Der Sabotageakt hat keine direkten Auswirkungen auf die Spiele. Die paar Athleten oder Schiedsrichter, die davon betroffen waren, haben wir auf anderem Wege nach Paris bringen können. Jetzt sind wir mit einem Großaufgebot an Ermittlern auf der Suche nach den Tätern. Wir tun alles, um sie schnell festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität hat die Ermittlungen übernommen. Es wird spekuliert, dass es sich um eine ultralinke Gruppe handeln könnte, die in der Vergangenheit bereits einen ähnlichen Anschlag verübt hat. Premierminister Gabriel Attal warnte vor voreiligen Schlüssen. Und Innenminister Darmanin wollte sich trotz allem das Fest nicht verderben lassen. Wir sind bereit, trotz des nicht gerade tollen Wetters, diese wunderbare Parade, die auf uns wartet, willkommen zu heißen. Genau wie die vielen Staats- und Regierungschefs, die gerade im Élysée-Palast sind. Unter ihnen auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich vor wenigen Stunden in der deutschen Botschaft in Paris geäußert hat.
Das ist etwas, was absolut zu verurteilen ist. Ein solches Fest des Friedens mit Gewalttaten zu stören, kann niemals akzeptiert werden und verlangt entschiedenste Zurückweisung. Und ich hoffe auch, dass die französischen Behörden bald erfolgreich sein werden bei der Identifizierung der Täterinnen und Täter.
Heute und am Wochenende sind von den Zugausfällen und Verspätungen 800.000 Reisende betroffen. Für all jene, die vorhatten, die Eröffnung der Olympischen Spiele live mitzuerleben, ist es besonders bitter. In Bordeaux etwa kamen viele gar nicht weg. Ich wollte die Zeremonie eigentlich mit meiner Familie in Paris verfolgen, aber alle Züge wurden annulliert. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Es heißt, selbst am Nachmittag gäbe es keine Züge. Vielleicht nehme ich den Bus. Ich nehme jetzt Regionalzüge. Statt 2 Stunden kostet mich das 6 Stunden. Ich werde den ganzen Tag unterwegs sein, aber am Abend bin ich in Paris. Der guten Stimmung in Paris tat all das keinen Abbruch. An den Einlasskontrollen herrschte trotz der langen Warterei eine entspannte Atmosphäre. Ich bin sehr aufgeregt und schon seit 10:30 hier. Das ist ein großer Moment für das Land und wir werden eine tolle Zeit haben. Um 19:30 Uhr geht es los.
Ja, und was da bei der Eröffnungsfeier genau geplant ist, das besprechen wir gegen Ende der Sendung mit unserem Reporter in Paris. Als die Debatte um Joe Bidens Kandidatur für eine zweite Amtszeit immer mehr Fahrt aufgenommen hat, da war es der Wunschtraum vieler Demokraten, dass sie für die Präsidentschaft kandidiert. Michelle Obama. Dass das passieren würde, war immer sehr unwahrscheinlich. Umso wichtiger ist die Unterstützung von Michelle und Barack Obama, nun aber für die nahezu sichere Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris. Bislang fehlte eine öffentliche Unterstützungsbekundung für die Vizepräsidentin. Bis heute. Isabel Carras.
Sie beide könnten nicht stolzer sein, Kamala Harris zu unterstützen, sagte Barack Obama in einem Telefongespräch zwischen dem Paar und Harris. Michelle und er würden alles tun, was sie könnten, um die jetzige Vizepräsidentin durch diese Wahl und ins Oval Office zu bringen.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder
to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office.
Das ist in einem etwa einminütigen Video zu hören, das zur gleichen Uhrzeit auf den Ex-Accounts der drei geteilt wurde. Zu sehen ist darin, wie Harris den Anruf entgegennimmt und sagt, sie freue sich auf einen Wahlkampf mit den Obamas. Deren jahrelange Unterstützung und Freundschaft bedeuteten ihr mehr, als sie ausdrücken könne. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll das Video den tatsächlichen Anruf zeigen und nicht nachgestellt sein. Seitdem Präsident Joe Biden seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen verkündet hat, haben sich viele prominente Demokraten für Harris als Kandidatin ausgesprochen. Unter anderem Biden selbst. Die Obamas hatten ihre Unterstützung zunächst zurückgehalten. US-Medien berichten, sie wollten warten, solange die Partei noch dabei sei, zu überlegen, wie eine mögliche neue Kandidatin bestimmt werden soll. Harris ist bisher die einzige Bewerberin auf den Kandidatenposten. Sie könnte schon ab nächster Woche offiziell nominiert werden.
Die Wahl in den USA. Global gesehen wohl die wichtigste Wahl dieses Jahres. Auch in Deutschland erschallt seit Monaten ja der Ruf, man müsse sich vorbereiten auf einen neuen Präsidenten, falls Donald Trump gewinnt. Nun ist aber klar, dass es auf alle Fälle einen Wechsel im Weißen Haus geben wird. Wie man in Berlin damit umgeht, berichtet Georg Schwarte.
Da ist er hier, der Wiedergänger Trump, dem schon damals als Präsident schnurzegal war, ob die Deutschen ihn nun mögen oder eben nicht.
The numbers in Germany, they may not like Donald Trump, but you have to understand, that means I'm doing a good job.
Und jetzt also wohl sie, Kamala Harris, Typ lachender Aufbruch.
So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Sie kenne Typen wie Trump, ätzt sie unter dem Jubel ihrer Anhänger. Auf welchen Typ Präsident aber richtet sich Berlin ein? Die deutsche Außenministerin Baerbock, prominenteste Stimme der feministischen Außenpolitik hierzulande, packt da das Testosteron-Messgerät aus.
Sie wird es nicht überraschen, dass mit Blick auf eine Welt, in der vielleicht ein bisschen zu viel Testosteron manchmal herumfliegt, starke Frauen vielleicht auch gewissen Situationen nicht schlecht tun, sondern eher gut tun.
Starke Frauen wie Kamala Harris? Kanzler Scholz kennt sie, hat sie zuletzt auf der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz getroffen, kompetent, erfahren, das fällt ihm zu ihr ein. Sie, sagt Scholz, trage keine Sprechzettel vor.
Sie macht das auch sehr aus sich heraus. Ich führe ja viele Gespräche, auch vertraulich. Die weiß, was sie will und was sie kann.
Aber was kann Berlin jetzt tun, um sich vorzubereiten auf den ungeliebten Wiedergänger Trump oder die Transatlantikerin aus der Biden-Schule? Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link, sagt seit längerem, für die Variante Trump, den unberechenbaren Chef-Erratiker, gebe es keine simple Blaupause.
Sie können keinen Masterplan schreiben, den man wie ein Manöver dann auf Klick abspielen kann. Die beste Vorbereitung ist, so viele Gesprächskanäle, und zwar belastbare, in das Umfeld von Trump zu haben, wissend, dass es kein Allheilmittel ist. Genau daran arbeiten wir.
Der CDU-Politiker Jens Spahn, der mit Trumps Chefideologen, dem ehemaligen US-Botschafter Richard Grenell, befreundet ist, einem Mann, der, sollte Trump gewinnen, als Außenminister gehandelt wird. Jens Spahn findet, diese Bundesregierung bereite sich eben nicht genug auf alle Szenarien vor.
Es ist im nationalen deutschen Interesse für unsere Sicherheit, dass wir ein gutes Verhältnis haben zum nächsten amerikanischen Präsidenten, wer immer es wird. Und der deutsche Bundeskanzler sollte zu beiden Seiten gesprächsfähig sein. Den Eindruck habe ich aktuell nicht.
So Spahn auf Pro7. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, sagt, Deutschland müsse unabhängig vom Wahlausgang mehr tun, um weiter ein attraktiver Partner zu sein. Roth übrigens hält Trumps Republikaner schon länger für eine Art Sekte und Trump für den Sektenführer. Der käme er erneut ins Amt, Deutschland und Europa wohl nicht nur den Kopf waschen werde.
Deshalb werden wir nicht damit rechnen können, dass er das Schonprogramm einlegt, sondern das wird jetzt ein Vollwaschprogramm und zu unseren Lasten. Und das bei 95 Grad.
Sagt Michael Roth von der SPD. In Belarus zum Tode verurteilt und nun im dortigen staatlichen Fernsehen vorgeführt. In dem gestern ausgestrahlten Video bittet ein zum Tode verurteilter Deutscher Machthaber Alexander Lukaschenko um Gnade. Außenministerin Baerbock nannte es unerträglich, wie das belarussische Regime den Mann im Fernsehen präsentiert hat. Er würde bestmöglich konsularisch betreut. Das autoritär geführte Belarus vollstreckt als letztes Land in Europa noch die Todesstrafe. Und zwar durch Genickschuss. Stefan Lack.
Der zum Tode verurteilte Deutsche wird im belarussischen TV wie ein gefährlicher Schwerverbrecher vorgeführt. Etwas mehr als eine Viertelstunde dauert der Zusammenschnitt seiner Aussagen. Der Clip ist teils mit dramatischer Musik unterlegt. Darin bekennt sich der 30-Jährige unter anderem schuldig, einen Terroranschlag vorbereitet und durchgeführt zu haben und bittet den belarussischen Machthaber Lukaschenko um Gnade. Reißerisch der Einstieg des Moderators.
Die Beichte eines zum Tode Verurteilten. Wer ist der deutsche Bürger? Der Weg eines ausländischen Söldners. Spionage, Terror und Strafe.
Spionage, Terror und Strafe.
Das Geständnis des zum Tode Verurteilten ist offensichtlich unter Druck zustande gekommen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Regime Lukaschenko Gefangene so in aller Öffentlichkeit gleich einer Trophäe präsentiert. In dem Video gibt der Deutsche unter anderem an, er habe auf Anweisung des ukrainischen Geheimdienstes SBU nicht nur militärische Anlagen fotografiert. Er habe auch einen mit Sprengstoff gefüllten Rucksack an einer Bahnlinie deponiert. Zum Glück sei die Detonation vor der Ankunft eines Zuges erfolgt, sodass niemand zu Schaden gekommen sei. Mit Tränen erstickter Stimme bittet er dann den belarussischen Präsidenten Lukaschenko um Vergebung.
Ich kann nur von Glück reden, dass niemand verletzt oder getötet wurde. Gott sei Dank. Ich kann nur hoffen, dass der Präsident dieses Landes, Herr Lukaschenko, dass er mir verzeiht.
Der Clip mit dem zum Tode Verurteilten dürfte ein Signal an die deutsche Seite sein, die mit Belarus derzeit über die Freilassung des Deutschen verhandelt. Am Wochenende hatte der belarussische Außenamtssprecher erklärt, man habe konkrete Lösungen vorgeschlagen, um die Situation des 30-jährigen Mannes zu ändern. Weitere Details wurden nicht bekannt. In dem Clip warf der Verurteilte, der zum Teil von einem Übersetzer übersprochen ist, der Bundesregierung vor, sich nicht für ihn einzusetzen.
Ich bin zum Schluss gekommen, dass Deutschland Belarus nicht kontaktieren will, obwohl es eine Chance für mich gibt. Aber Deutschland nutzt diese Chance nicht.
Ich weiß nicht warum.
Offenbar versucht das Regime Lukaschenko, so Druck auf Berlin auszuüben. Der Deutsche könnte Teil eines groß angelegten Gefangenentauschs sein, so die Einschätzung von Beobachtern. Eine konzertierte Aktion von Russland und Belarus sei denkbar. Es sei kein Zufall, dass das Bekanntwerden des Todesurteils auf den gleichen Tag fiel wie die Verurteilung des US-Journalisten Gershkovich zu 16 Jahren Haft. Es wird spekuliert, dass Belarus und Russland auf die Freilassung des in Deutschland einsitzenden sogenannten Tiergartenmörders drängen. Mit dem zum Tode verurteilten Deutschen und dem inhaftierten US-Journalisten könnte versucht werden, dies zu erpressen.
Stefan Lark hat berichtet über das Schicksal eines Deutschen, der in Belarus zum Tode verurteilt worden ist. Versuchte Einflussnahme auf die Freiheit der Wissenschaft. Das ist im Kern der Vorwurf, dem sich Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP seit einigen Wochen ausgesetzt sieht. Hintergrund ist der Umgang ihres Ministeriums mit einem offenen Brief von Hochschullehrern zum Nahostkonflikt. Die Union hatte der Ministerin in dieser Sache schriftlich Fragen gestellt. Sarah Behan.
Die Antworten sind jetzt da und damit auch die Enttäuschung beim bildungspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Jatzombek.
Die 100 Fragen sind nicht beantwortet worden. Über 80 Fragen sind nur mit lapidaren Sätzen und in einem Block und in allgemeinem Blabla beantwortet worden. Ich finde, so ein Umgang mit dem Parlament geht einfach nicht.
Auslöser der Fördergeldaffäre war ein offener Brief von Hochschullehrern. Sie hatten sich gegen die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps an der Freien Universität Berlin positioniert. Im Bundesforschungsministerium war nach dem Brief unter anderem geprüft worden, ob betreffenden Forschern Fördergelder gestrichen werden könnten. Für den Prüfauftrag wurde die ehemalige Staatssekretärin Sabine Döring im Bildungsministerium verantwortlich gemacht. Sie wurde daraufhin entlassen. Für die Union ist mit den jetzigen Antworten aber immer noch nicht klar, wer hat wann von was gewusst und in Auftrag gegeben. War es wirklich ein Alleingang der ehemaligen Staatssekretärin oder werden im Ministerium andere Beteiligte gedeckt?
Und wir überlegen jetzt, ob das nicht jetzt ein Punkt ist, auch mal vors Verwaltungsgericht zu ziehen, weil so kann es nicht weitergehen. Das ist ein Dauerzustand und wir brauchen natürlich in dieser Fördergeldaffäre auch jetzt tatsächliche Aufklärung.
Das Ministerium hingegen hält in den Antworten an der bisherigen Linie fest. Die ehemalige Staatssekretärin sei allein für den Prüfauftrag verantwortlich. Die Ministerin habe diesen nicht gewollt, nicht beauftragt und erst später davon erfahren. Eine zuvor angefertigte Liste mit den Namen von Wissenschaftlern, die Fördermittel erhalten, habe man zur Vorbereitung für mögliche Pressenachfragen erstellt. Diese hat aber nicht Sabine Döring zu verantworten, sondern ein Abteilungsleiter. Das alles sorgt vor allem in der Wissenschaftsgemeinschaft für Fragezeichen. Dem Präsidenten des Deutschen Hochschulverbands, Lambert Koch, macht die Unklarheit der Bildungsministerin Stark-Watzinger stutzig.
Es war für mich jetzt die letzte oder vorletzte Chance, an dieser Stelle reinen Tisch zu machen. Und es ist wirklich nicht klar, warum sie das nicht tut.
Auch aus den eigenen Ampelreihen kommt Kritik am Bildungsministerium. Für die SPD ist es nicht nachvollziehbar, warum das Ministerium der ehemaligen Staatssekretärin eine Aussage verweigert. Die SPD hätte nichts dagegen. Warum also sperrt sich das Ministerium? Auch nach den nicht ganz 100 Antworten bleiben viele Fragen offen.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Gleich berichten wir über massive Stellenabbaupläne bei ZF und wir hören nach, was das für das Werk in Saarbrücken bedeuten könnte. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp Murer.
Die Europäische Union hat Defizitverfahren gegen 7 Staaten eröffnet. Das hat der Europäische Rat in Brüssel mitgeteilt. Betroffen sind neben Frankreich und Italien auch Belgien, Malta, Polen, die Slowakei und Ungarn. Den Staaten drohen damit im äußersten Fall hohe Geldbußen. Diese Sanktionen wurden allerdings noch nie verhängt. Die EU-Kommission hatte die Länder bereits im Juni verwarnt. Die europäischen Schuldenregeln erlauben den Mitgliedsländern eine jährliche Neuverschuldung von maximal 3% ihres Bruttoinlandsprodukts. Die Europäische Union gibt erstmals Zinserträge aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten an die Ukraine frei. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, es handele sich um 1,5 Milliarden Euro. Das Geld werde für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine bereitgestellt. Nach Kommissionsangaben sind rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank in der EU eingefroren. In Deutschland ist von Januar bis Juni deutlich mehr Falschgeld sichergestellt worden als in den 6 Monaten zuvor. Wie die Bundesbank in Frankfurt mitteilte, erhöhte sich die Zahl der aus dem Verkehr gezogenen Blüten um 29%. Die Schadenssumme liegt insgesamt bei 2,4 Millionen Euro. Besonders oft gefälscht wurde demnach der 50-Euro-Schein. In der Hochschule der Bildenden Künste Saar beginnt heute die jährliche Ausstellung der Absolventen. Nach Angaben der HBK stellen Studierende aus allen Studiengängen am Campus Saarbrücken und am Campus Völklingen ihre Abschlussarbeiten aus dem Sommersemester aus. Außerdem können Besucher an einem Siebdruck-Workshop teilnehmen. Von HBK-Studierenden erstellte Logos können auf eigene Kleider und Stofftaschen gedruckt werden. Auch das neue Jahrbuch der HBK wird vorgestellt. Die Ausstellung dauert bis Sonntag.
Der Autozulieferer ZF hat heute ziemlich drastische Schritte angekündigt, die viele Menschen den Arbeitsplatz kosten dürften. Aus der SR-Wirtschaftsredaktion Lars Ohlinger.
Beim Autozulieferer ZF sollen im gesamten Konzern bis Ende 2028 zwischen 11.000 und 14.000 Arbeitsplätze abgebaut werden, teilte das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung mit. Grund dafür seien Überkapazitäten, die aufgebaut wurden, aber auch die schwierige Entwicklung im Bereich der Elektromobilität. Es sollen auch Standorte in Deutschland zusammengelegt werden, möglich seien zudem Werksschließungen. Eine Sprecherin des Unternehmens teilte dem SR mit, dass noch unklar sei, was dies jeweils für die einzelnen Standorte bedeutet. Dies soll in den kommenden Wochen vor Ort ermittelt werden. Der Standort Saarbrücken habe aber gute Zukunftsperspektiven aufgrund seiner breiten Produktpalette, die vom Verbrenner über Hybrid bis hin zu rein elektrischen Antrieben reicht. Aufgrund der geringeren Wertschöpfung in der E-Mobilität wird die Beschäftigung am Standort Saarbrücken allerdings sinken.
Weniger Arbeitsplätze auch in Saarbrücken also. Die IG Metall geht davon aus, dass der Standort sehr stark betroffen sein wird und spricht von einem Laienschauspiel um die nie verworfenen Abbaupläne für den Standort Saarbrücken. Im SR-Interview sagte Patrick Selzer von der IG Metall:
Also wir wussten ja schon von Beginn an, dass im Bereich der Automobilindustrie durch den Wandel im Bereich der Elektromobilität natürlich große Herausforderungen auf den Standort Saarbrücken zukommen. Und zwar auch bewusst aufgrund der Produktpalette im Bereich der Elektromobilität, die weniger personalintensiv ist, dass es sicherlich um Reduzierung der Personalzahlen geht. Aber wenn wir wissen, dass es Auftragsvolumen gibt, man aber feststellt, dass die letzten Endes im Ausland platziert werden, dort Stellen aufgebaut werden, die hier abgebaut werden, dann in der Tat ist es für uns nicht mehr nachvollziehbar.
Die Abbaupläne verstärken jetzt natürlich die Sorgen, vielleicht sogar vor einem kompletten Weggang von ZF aus Saarbrücken.
Ich hatte das schon vor geraumer Zeit gesagt, dass wenn wir von einem Standort, der heute fast 10.000 Beschäftigte hat im Jahre 2030, was ja die Strategieplanung letzten Endes vorausgesehen hat oder geplant hat, wenn wir dann von 3.000 Beschäftigten ausgehen, dann ist das natürlich für so einen Standort eine Herausforderung, mit einer derartigen Personalzahl auf einem derartigen großen Gelände überhaupt noch wirtschaftlich agieren zu können. Ja, und vor dem Hintergrund ist das für uns immer existenzgefährdend, zumindest mal in der Prognose, was sich da entwickelt. Und wenn man aktuell sieht, dass sogar bis 2028 jetzt diese 14.000 Stellen abgebaut werden sollen, ist das nicht unbedingt eine Prognose, die unsere, ich sag mal, Erleichterung bringt, sondern eher für uns nochmal verschärfender wirkt.
Patrick Selzer von der IG Metall Saarbrücken zur Zukunft von ZF. Auch in Saarbrücken nach den heute angekündigten Plänen im Gesamtkonzern bis zu 14.000 Stellen abzubauen. Fast 10.000 Teilnehmer waren nach München gekommen zur Welt-AIDS-Konferenz. Zum ersten Mal nach gut 30 Jahren hat sie mal wieder in Deutschland stattgefunden. Seitdem sind HIV und AIDS von einem Todesurteil zu einer meist beherrschbaren Erkrankung geworden. Und auch diese Konferenz ist heute eher hoffnungsfroh zu Ende gegangen, auch wenn für das von den UN angestrebte Ziel, HIV bis zum Jahr 2030 weitgehend zu besiegen, noch viel zu tun bleibt. Die Unterschiede auf der Welt bleiben nämlich erheblich. Philipp Bartelt.
Im vergangenen Jahrzehnt hat es in Osteuropa wieder deutlich mehr Neuinfektionen gegeben gegen den weltweiten Trend. Christoph Spinner, Co-Vorsitzender der Konferenz, macht dafür die politische Situation verantwortlich.
Verschiedene Studiendaten weisen darauf hin, dass überall dort, wo Menschen unter Risiko einer HIV-Infektion, also Drogengebrauchende, homo- und bisexuelle Männer oder Sexarbeitende, kriminalisiert und diskriminiert werden, den Zugang zum Gesundheitswesen verlieren, die HIV-Neuinfektionszahlen deutlich ansteigen.
Nach wie vor gibt es jedes Jahr hunderttausende Neuinfektionen weltweit. Dabei muss das aus medizinischer Sicht nicht sein.
Zero occurred in the lenacapavir group.
Applaus für die Wissenschaftlerin Linda Gale-Becker und für die Studienergebnisse, die sie auf der Welt-AIDS-Konferenz vorstellt. 100% der HIV-Infektionen soll lenacapavir verhindern. Wundermittel, Gamechanger, das Medikament, mit dem HIV besiegt werden kann, sagen viele. Ein Problem ist der hohe Preis. Doch da gibt es gute Nachrichten, sagt Becker, die selber nicht beim Pharmaunternehmen Gilead angestellt ist, aber an der Studie für das Unternehmen beteiligt ist.
So wie ich das sehe, wollen sie Lizenzen an andere Unternehmen zur Herstellung des Medikaments vergeben. Und bis dahin, sagen sie, werden sie das Mittel in Uganda, Südafrika und anderen Ländern mit niedrigen Einkommen verfügbar machen.
Für manche klingt das zu schön, um wahr zu sein. Silke Klump von der Deutschen AIDS-Hilfe ist eine derer, die in dem Medikament einen Gamechanger sieht, wenn das Unternehmen sein Versprechen hält.
Und da kann Gilead jetzt beweisen, dass es ihnen ernst ist mit der Community-Lehre und mit der Sache und dass sie wirklich auf Geld verzichten. Das haben wir bisher nicht gesehen bei Gilead, aber wir sind ja immer für Überraschungen offen.
Es ist also nicht alles verloren. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Er glaubt daran, dass das Ziel, HIV bis 2030 zu besiegen, doch noch erreichbar ist.
HIV war lange Zeit ein Todesurteil. Inzwischen haben wir große Fortschritte gemacht. Es kann behandelt werden, eine Ansteckung kann verhindert werden und viele Menschen überleben heute.
Es braucht mehr politischen Willen, da waren sich auf der Welt-AIDS-Konferenz in München wohl alle einig. Die Covid-Pandemie, die Krisen auf der Welt, sie haben von der schwelenden Gefahr durch HIV abgelenkt. Die Konferenz sollte den Blick wieder auf das Virus lenken, damit AIDS nicht zur vergessenen, wieder tödlichen Krankheit wird.
Massenevakuierungen und Massenbegräbnisse. In Äthiopien ist die Lage nach mehreren Erdrutschen im Südwesten auch Tage danach noch dramatisch. Die Zahl der Toten geht mittlerweile in die Hunderte. Christoph Unger.
Seit fast einer Woche graben sie in der aufgeweichten Erde nach ihren Angehörigen. Es sind erschütternde Bilder von Nachrichtenagenturen aus Äthiopien. Mit einfachen Schaufeln und teilweise mit bloßen Händen versuchen sie, die Opfer zu bergen. Hoffnung auf Überlebende gibt es keine. Ich habe vor kurzem Zwillinge geboren, sagt diese Frau. Jetzt ist mein Mann tot. Auch meine Schwester ist tot und wir haben sie noch nicht gefunden. Das ist so ein schwarzer Tag für mich. So wie ihr geht es vielen. Inzwischen schätzt das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, dass mindestens 500 Menschen bei dem Unglück gestorben sind. Die Tragik? Viele Opfer sind Menschen, die helfen wollten. Nachdem am Sonntag drei Familien verschüttet worden waren, haben am Montag Helfer nach Toten und Überlebenden gesucht. Dabei gab es einen erneuten Erdrutsch. Ein Sprecher der lokalen Behörden sagt, sie seien mit der Katastrophe überfordert. Das Ausmaß der Zerstörung ist riesig und wir können es auch selber nicht mehr bewältigen. Viele Menschen haben ihre Behausungen verloren. Die gesamte Gegend ist unbewohnbar. All diese Menschen brauchen nun einen Platz, wo sie bleiben können. Wir brauchen jetzt alle Hilfe, die wir kriegen können. Die ersten Opfer sind nun beigesetzt worden. Die Trauer ist groß, ebenso wie die Verzweiflung. Mein Bruder und meine Schwester sind tot, sagt diese Frau. Auch mein Schwager und meine Nichten und Neffen. Alle meine Verwandten sind tot. Ich habe 13 Familienmitglieder beerdigt. Ursache für die Erdrutsche sind wohl schwere Regenfälle gewesen. Von Mitte Juli bis Mitte September herrscht in Äthiopien Regenzeit. Und die kann heftiger ausfallen, mit Überflutungen und Erdrutschen, auch als Folge des Klimawandels. Deshalb sind die Bergungsarbeiten auch so gefährlich, denn im aufgeweichten Boden kann es immer noch zu weiteren Erdrutschen kommen.
Christoph Unger hat berichtet. Lassen Sie uns mal in Erinnerungen kramen. Etwa 1984, als ein Mann mit Raketenrucksack ins Stadion geschwebt ist. An 1996, als der Parkinson-kranke Muhammad Ali das olympische Feuer entzündet hat. Oder in London 2012, als die Queen vermeintlich mit James Bond mit dem Fallschirm abgesprungen ist. Ikonische Bilder von Eröffnungsfeiern der Olympischen Spiele. In 1,5 Stunden ist es wieder soweit. Dann geht es los mit einer bislang einzigartigen Eröffnungsfeier, denn die wird erstmals nicht in einem Stadion stattfinden. Holger Dahl ist für uns in Paris. Herr Dahl, was wird uns denn da geboten nachher?
Also eine einzigartige Veranstaltung, weil wir das eben bei Olympischen Spielen noch nie hatten, dass eine Eröffnungsfeier auf einem Fluss war und nicht in einem Stadion. Und dementsprechend gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, das olympische Feuer jetzt mal anders zu entzünden, als wir das bislang gehabt haben, wie Sie es ja auch gerade bei den besonderen Momenten olympischer Historie geschildert haben. Also das ist alles möglich. Ansonsten werden die einzelnen Teams auf Booten auf der Seine präsentiert. Es sind insgesamt 85 Boote für über 200 Nationen, bedeutet dann halt eben, dass einige Nationen natürlich dann auch sich ein Boot teilen werden. Deutschland ist schon ziemlich früh dran auf Boot 3, gemeinsam mit Afghanistan, Albanien, Algerien und Südafrika. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, was wird noch auch an Musikacts geboten? Céline Dion ist ziemlich sicher, dass sie hier auftreten wird. Lady Gaga ist in Paris gesichtet worden. Vielleicht singen die beiden sogar ein Duett. Das sagt die Gerüchteküche. Und auch künstlerisch ist, glaube ich, eine Menge zu erwarten.
Da ist also noch einiges offen. Weiß man denn, wer das olympische Feuer entzünden wird?
Nee, auch da gibt es nur eine Gerüchtelage. Also ich finde sowieso, dass es hier den Veranstaltern gelungen ist, viele Geheimnisse zu bewahren. Es gibt eine Favoritin oder es gibt eine, die hier auch in den Medien gehandelt wird. Das ist Marie-Josée Pérec. Das ist eine ehemalige Sprinterin, ist inzwischen Mitte 50 Jahre alt, hat 3 olympische Goldmedaillen gewonnen und kommt aus dem französischen Überseegebiet in Guadeloupe. Also Pérec wäre sicher aus politischer Sicht eine Wahl eben dann auch für Menschen mit so einer Einwanderungsgeschichte, auch ein Zeichen für Toleranz, weil sie wirklich auch eine ganz tolle Persönlichkeit ist. Also auch wenn sie es nicht wird, es wird schon eine Person einfach mit einer besonderen Aussagekraft für Frankreich sein.
Wie ist denn jetzt die Lage rund um diese Eröffnungsfeier nach den Anschlägen auf die Bahntrassen heute? Hat sich da grundsätzlich was verändert?
Nein, also mein Eindruck, ich bin vorhin nochmal mit dem Fahrrad an der Seine entlang gefahren, da an der Stelle, wo dann eben auch die Boote dann bei der Eröffnungsfeier über den Fluss fahren werden. Und da ist die Sicherheitslage schon in den ganzen letzten Tagen wirklich extrem, ja, zumindest dicht gewesen, was die Präsenz von Militär und Polizei angeht. Am heutigen Tag hat man nochmal einen etwas weiteren Kreis gezogen. Da hat nicht mal mehr meine Akkreditierung ausgereicht, also meine Identifikationsmarke hier für die Olympischen Spiele, sondern das musste ich dann noch in Einheit mit meinem Personalausweis präsentieren, hat nochmal eine Gesichtskontrolle gegeben, Taschenkontrolle sowieso. Also all das ist schon so hoch und dicht angesiedelt hier in der französischen Hauptstadt, dass da eine Steigerung kaum noch möglich war.
Ja, dann hoffen wir mal auf eine schöne und friedliche Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele in Paris. Holger Dahl hat uns informiert. Vielen Dank. Ja, und wir alle können zugucken bei den Feierlichkeiten ab 19.30 Uhr live im Ersten. Schauen wir noch aufs Wetter im Saarland. Heute Abend und in der Nacht ziehen weitere Regenfälle durch. Zum Teil schüttet es ordentlich und länger anhaltend. Auch Gewitter können dabei sein. In der Nacht bleibt es lau mit 18 bis 16 Grad. Morgen am Samstag gibt es weiterhin viele Wolken. Ab dem Mittag auch wieder neue Schauer. Am Nachmittag und vor allem am Abend werden wir dann landesweit nass. Dabei kann es zum Teil auch wieder kräftig gießen und hier und da blitzen und donnern. Und es bleibt schwül mit Höchstwerten von 21 bis 25 Grad. Am Sonntag, da wird's besser. Da gibt's trockenes Sommerwetter mit viel Sonnenschein und nur noch einigen wenigen lockeren Wolken und Höchstwerte von 23 bis 27 Grad. Und das war's von der SR Info Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Einen schönen Abend. Tschüss.